Hier ist echt schlechter Empfang. Was sagt denn mein Zeitreisebarometer? 100 nach Christus? Uiuiui, die Zeit des römischen Kaisers Trajan. Aber keine Römer in Sicht. Sieht eher aus wie Germanen.
Nachgegraben, mehr als Ziegel und Zement. Der Junior-Podcast zu antiker Baukunst und Architektur.
Hallo, ich bin Melina und 11 Jahre alt.
Und ich bin Lina und auch 11 Jahre alt.
Wir haben uns in den Osterferien 2022 mit dem Thema Holz und Lehmbau im Opfermoor Niederdorla beschäftigt. Dabei entstand diese Podcast-Folge.
Das Opfermoor Niederdorla ist ein ganz besonderer Ort. Archäologen fanden hier rund um einen See 80 Heiligtümer aus der Zeit der Germanen. Beinahe 2000 Jahre ist das her. Heute kann man sich in Niederdorla eine rekonstruierte germanische Siedlung anschauen und erfahren, wie und woraus damals Häuser gebaut worden sind. Melina, wie siehst du denn aus?
Ich habe eine Wand verputzt.
Und hat das geschmeckt?
Nein, verputzt. Wie aufbringen. Du weißt schon.
Ach so, ja, jetzt verstehe ich. Und dabei wird man so putzig, ich meine schmutzig. Mit was hast du denn die Wand verputzt? Schlamm?
Schlamm ist der falsche Ausdruck. Lehm, um genau zu sein, solltest du auch mal ausprobieren.
Und ob meine Eltern das so toll finden, wenn ich zu Hause Matsch an die Wände werfe?
Doch nicht bei dir zu Hause. Ich meine doch hier im Opfermoor. Komm, ich zeig's dir. Lass uns da noch mal gemeinsam nachkramen. So, Lina, wir dir die ganze Sache mit dem Lehmputz ganz sicher viel besser erklären kann als ich, ist unser heutiger Experte Rüdiger.
Rüdiger, würdest du dich den Zuhörern bitte selbst kurz vorstellen?
Also ich bin Rüdiger und bin hier verantwortlich für das Objekt Opfermoor, damit das alles in Ordnung ist und alles für die Besucher in Ordnung geht und auch sicherheitsmäßig in Ordnung geht.
Wieso baut man überhaupt Häuser aus Flechtwänden? Verputzt sie mit Lehm und deckt sie mit Schilfdächern ein. Hätte man nicht auch aus Holz oder Steinen bauen können?
Erstens ist die Häuser gebaut worden sind deswegen, weil die Menschen sesshaft geworden sind. Also sie haben jetzt praktisch die Häuser nicht mehr mitnehmen müssen, sondern haben sich dann ein Haus gebaut, was stehen geblieben ist für eine bestimmte Zeit. Und mit Flechtwerk und Lehm. Lehm deswegen, weil Lehm ein Baustoff ist, der überall auf der Erde vorhanden ist, in unterschiedlichen Konstellationen, aber er ist überall verfügbar und leicht zu verarbeiten. Und das Flechtwerk hat man durch Erfahrungen dazu genommen, also praktisch als Stabilität, weil eine einfache Lehmwand hält nicht so gut, also hat man ein Flechtwerk dazwischen gemacht und dann hat man das von beiden Seiten mit Lehm gemacht. So, warum das mit Schilf oder mit Gras so? Also das sind alles Materialien, die vorhanden sind, die man mit wenig Aufwand benutzen kann. Und deswegen hat man auch mit Holz sehr sparsam. Also mit Holz, ihr müsst euch vorstellen, mit einer Steinaxt einen Baum umzuschlagen, dauert länger, wie wenn man einfach nur kleine Äste nimmt und Lehm dagegen batscht. Ne? So, und dann zweitens, Stein ist das nächste, ist das genau das? Stein ist ein hartes Material, also hat man das auch später als Baumaterial erfunden. Weil das auch dann wieder langlebiger ist. Also praktisch mit Stein sind Kirchen, Kathedralen und sowas gebaut worden. Die sind sollten länger halten.
Gut zu wissen. Aber sag mal, wie funktioniert eigentlich Lehmputz? Einfach Lehm an die Wand schmieren oder gibt es da ein spezielles Rezept?
Also das mit dem Lehmputz, das hat man auch nur durch Erfahrungen gemacht. Und ihr müsst immer wieder dann denken, was die Leute zur Verfügung hatten. Und das mit dem Stroh ist auch später gekommen. Also praktisch ein Stroh ist praktisch ein Bindemittel, dass der Lehm nicht reißt und platzt. Deswegen hat man dann Stroh verwendet. Also das sind alles Erfahrungswerte, die von Generation zu Generation weitergegeben worden und wo man immer das Beste raufgenommen hat und dann weitergegeben hat.
Aber sag mal, diese Lehmwände sind ja doch recht dicht und besonders viel Fenster habe ich hier in den nachgebauten Häusern nicht gesehen. Wurde das nicht auf Dauer heiß und stickig?
Also heiß und stickig, das kann man annehmen, weil ja der Rauch ist ja nur durch die zwei Öffnungen oben im Dach abgezogen. Aber ihr müsst mit den Fenstern, ist auch wieder eine Sache, die sind nicht nachweisbar. Die sind auch hier nicht gefunden worden, weil die Rekonstruktionen der Häuser sind nur so, wie man das in der Archäologie gefunden hat. Also man kann feststellen, dass da eine Tür ist, aber ein Fenster findet man nicht in der Wand bei der Ausgrabung. Deswegen weiß man das nicht.
Das hätte ich mir aber gemütlicher vorgestellt. Und so ein Wunschhaus, wie muss man sich das vorstellen? Kochen und schlafen gleich neben Schafen und Kühen?
Ein Wunschhaus ist deswegen, weil erstens ist es nur eine kleine Feuerstelle. So. Und damit das auch warm geblieben ist, hat man auch die Tiere mit eingenommen. Wobei die Tiere auch für die Gesellschaft ein sehr hoher Großgut war, also einen Wert hatte. Wie wenn du jetzt praktisch einen Klumpen Gold nimmst, den behältst du auch bei dir. Und so haben die auch ihre Tiere mit reingenommen, damit die vor Tieren und vor anderen geschützt worden sind. Und die dicken Lehmwände sind einmal gut für die Kälte, aber auch gut für die Wärme.
Ah, okay. Aber auf die Toilette ging man wo? Einfach in die Ecke. Ist ja nur gestampfter Boden.
Also die Tiere haben das in dem Wohnstallhaus gemacht. Da sind auch die Öffnungen da, dass es ablaufen konnte, die Flüssigkeit. Wie das sich mit den Bewohnern verhalten hat, ist nicht so eindeutig nachweisbar, wo das war. Aber es gibt Untersuchungen, wo manche Siedlungen in der Jungsteinzeit aufgegeben worden sind, weil die nicht mehr bewohnbar waren. Also weil zu viel von menschlichen oder von tierischen Überresten rumgelegen haben.
Alles klar. Und wie lang hält so ein Bau eigentlich? Wie oft werden denn da Reparaturen fällig an den Wänden oder am Dach?
Also Reparaturen an den Wänden und am Dach sind immer fällig, also das ist laufend. Und die Archäologen gehen davon aus, dass das so ein Haus ungefähr eine Generation bestanden hat, also 25 Jahre, nimmt man an. Danach wurde das abgerissen und wurde neu gebaut oder wurde woanders ein neues Haus gebaut.
Super, danke schön.
Lieber Rüdiger, vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen und für deine Zeit.
Ja, das habe ich gern gemacht, also, wenn ich es hoffentlich verstanden habe. So.
Danke.
Bitte.
Unsere Zuhörer konnten hoffentlich auch etwas dazulernen.
Und nun kommen wir zu unserem Zuhörerquiz. Drei antike Gebäude aus der Zeit der Germanen stellen sich vor. Ratet mit.
Puh,
bei mir ist schon wieder ganz schön viel los. Meine Menschen sind schon wach. Sie kochen, arbeiten und versorgen die Tiere. Und überhaupt, ich bin das größte Haus hier und der Mittelpunkt der germanischen Siedlung. In mir lebten bis zu 20 Personen, Frauen, Männer und Kinder, alle zusammen unter meinem Dach. Bei mir ist immer etwas los.
Sei mal nicht so vorlaut. In mir wird auch fleißig gewebt. Genauer gesagt weben meine Menschen in mir Wolle auf einem Webstuhl zu, Stoff und Kleidung. Besonders praktisch ist, dass ich eingetieft bin. Mein gestampfter Fußboden liegt also etwas tiefer als bei den anderen Häusern. Deswegen ist es bei mir feuchter und der Wollfaden kann so gut zu Kleidung gewebt werden.
Das ist doch gar nichts. Ich bin zwar nicht so groß, aber in meinem Bauch lagert viel Getreide, vor allem Gerste und Weizen, aus denen Brot und Brei gemacht wird. Ohne mich würden meine Menschen hungern. Und damit meine Schätze nicht von Mäusen und Insekten gestohlen werden, stehe ich auf Stelzen. So ist es in mir immer schön luftig.
Entspannt euch mal. Ohne mich würdet ihr überhaupt nicht auskommen. Ich spreche nämlich mit den Göttern. Auf mein Altar werden den Göttern allerlei Leckereien geopfert. Rinder, Ziegen, Schweine und manchmal sogar Hunde. Meine Menschen beten bei mir zu ihren Göttern und bitten um Regen oder eine gute Ernte.
Und? Habt ihr uns nun erkannt? Genau, wir sind das Wohnstallhaus.
Das Grubenhaus.
Der Stelzenspeicher.
Sowie das germanische Heiligtum.
Da haben wir es doch gehört. Wohnstallhaus, Grubenhaus und Stelzenspeicher.
Das waren drei wichtige Gebäude in einer germanischen Siedlung. Und wie so eine germanische Siedlung gebaut wurde, berichtet uns jetzt unsere Zeitreise-Reporterin Katharina.
Lina, Melina, könnt ihr mich hören? Hier ist echt schlechter Empfang. Was sagt denn mein Zeitreisebarometer? 100 nach Christus? Uiuiui, die Zeit des römischen Kaisers Trajan. Aber keine Römer in Sicht. Sieht eher aus wie Germanen. Die bauen hier eine Siedlung. Ich frag mal nach. Hallo, ich bin Katharina. Darf ich fragen, was ihr Germanen macht? Das sieht aber nach großen Körben aus.
Ach was, Körbe, doch nicht mit diesen Ruten. Flechtwände werden das. Wir erklären dir das mal. Als erstes muss man Weidenruten ernten. Sie sollten aber nicht älter als 2 Jahre sein. Danach wird ein Holzrahmen gebaut,
in dem man die Weidenruten einflechten kann. Die überstehenden Enden werden abgeschnitten. Und fertig ist die Flechtwand. Man braucht dafür weder Schnüre noch Nägel. Die Ruten halten sich von alleine in Position.
Also eine Flechtwerkwand. Interessant. Das erscheint mir aber noch ein wenig zugig. Hier drüben kümmert man sich anscheinend schon darum, was genau wird denn hier gemacht.
Wir dichten die Flechtwände mit Lehmputz ab. Zuerst muss man den Lehm natürlich abbauen. Das ist aber gar kein Problem, denn den gibt es überall. Danach wird der Lehm eingesumpft, das heißt mit Wasser versetzt, damit die Feuchtigkeit gleichmäßig in den Lehm einziehen kann. Als Bindemittel wird Stroh klein gehackt und in die Lehmmasse gegeben. Der Lehmputz wird dann mit Schwung an die Wand geworfen und gleichmäßig mit der Hand verstrichen. Zum Schluss muss man nur noch warten, bis alles trocken ist.
Alles klar, Wände abdichten mit Lehmputz. Jetzt fehlt nur noch ein Dach, damit es nicht reinregnet. Auch daran wird schon gearbeitet. Was macht ihr denn da? Stroh aus Dach?
So ähnlich. Trockenes Schilfgras ist das. Das Schilf ernten wir am Seeufer. Wenn es trocken ist, wird es zu Bündeln gebunden. Diese werden nebeneinander auf einen Dachrahmen gelegt. Zur Befestigung wird ein hölzerner Querriegel aufgelegt, der die Schilfbündel mit Druck am Rahmen festhält. Die Schilfbündel werden dann einzeln mit dem Rahmen vernäht. Zum Schluss werden die Bündel auf eine Höhe geschlagen. Man fängt unten an und arbeitet sich stufenweise bis zum Dachfirst hinauf.
Okay, die Häuser haben ein Wandgerüst, sind verputzt und die Leute haben ein Dach über dem Kopf. Auch vor knapp 2000 Jahren konnte man sich also aus einfachen Materialien ein sicheres Haus bauen. Ja, jetzt muss ich aber los, sonst verreist meine Zeitmaschine ohne mich. Zurück ins Studio.
Danke, Katharina. Hoffen wir, dass sie es halt zurück in unsere Zeit schafft.
So, Lina, jetzt hast du hoffentlich gelernt, wieso es nicht unbedingt eine schlechte Idee ist, Matsch an die Wände zu werfen. Fassen wir doch noch einmal zusammen.
Zum Thema Lehmputz. Von wegen Schlamm und Matsch. Ein ausgeklügelter Mix aus Lehm, Stroh und etwas Sand schafft stabile Wände und ein gutes Raumklima.
Zum Thema Flechtwand. Nicht nur Körbe, sondern auch stabile Zäune, Türen oder ganze Wände lassen sich aus Holzruten flechten.
Zum Thema Schilfdach. Fest, verzürt und ohne einen einzigen Nagel halten dicke Röhrichtbünde auch Wind und Wetter stand.
Damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt genauso viel dazu gelernt wie wir.
Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid und selbst bei unserem Podcast mitmachen wollt, dann merkt euch schon mal die Sommerferien 2022 vor. Dann sind wir auf der Funkenburg in Westkreuzen und im Freilichtmuseum Hohenfelden. Seid gespannt und bleibt dran.
Das war Nachgegraben, mehr als Ziegel und Zement. Der Junior-Podcast zu antiker Baukunst und Architektur. Gesprochen und aufgenommen von
Florian,
Max,
Luca,
Katharina,
Johann,
Lara,
Pia,
Helene,
Alvin,
Armin,
Tim,
Moritz,
Justus,
Lina,
Melina
und Maya.
Nachgegraben ist ein Podcast des Lehrstuhls für klassische Archäologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gefördert durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt sowie die Ernst-Abel-Stiftung.